das ergibt sich einfach. Also es ist vieles, klar, man macht sich vorher Gedanken über die Geschichte und man recherchiert erstmal so ein, zwei Monate und dann entwickeln sich schon ganz von alleine irgendwelche Bilder, die man hat.
Und man entscheidet sich für die und die Puppenart, ne? Also entweder Handpuppen oder Tischfiguren, Tischmarionetten oder Klappmaul.
Das ist doch toll. Jetzt ist man 54 und darf immer noch mit Puppen spielen, oder?
Das ist das Schöne am Puppenspielen. Man kann eigentlich alles miteinander verbinden, was man kann.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. Jeder und jede von uns war wohl als Kind einmal in einem Puppentheater. Es ist schon faszinierend, wie diese Puppen mit Stimmen und auch mit einfachen Mitteln zum Leben erweckt werden und uns so entführen in andere Welten und spannende Geschichten. Doch wie kommt man dazu, Puppenspieler als Beruf quasi auszuüben? Und was hat das alles mit dem heiligen Franziskus und der heiligen Clara zu tun und dazu noch mit unserem Kindernachmittag, den wir letzten Mai im Ordensklinikum veranstaltet haben? All diese Fragen beantwortet uns heute diese Podcast-Folge. Unsere Gäste sind uns heute live aus Augsburg zugeschaltet. Lieber Daniel, lieber Michael, herzlich willkommen im Kaleidoskop-Leben.
Ja, hallo, schön, dass wir da sein können.
Hallo, grüß Gott.
Servus.
Ich darf euch beide jetzt vorstellen und ich muss gleich mit dir, Michael, anfangen. Du bist ja quasi mein Namenskollege. Also dein Name ist Michael, Michael Gleich, wenn ich es richtig hier stehen habe.
Genau.
Du kommst ursprünglich aus der nördlichen Oberpfalz, fast an der tschechischen Grenze, hast du mir gerade erzählt, und hast Religionspädagogik studiert. Jetzt bist du aber Schauspieler, insbesondere im Präventionsbereich mit Kindern und Jugendlichen. Und du hast dein eigenes Puppentheater, das Luftsprung heißt, in dem du vor allem Märchen erzählst. Und seit 2005 spielst du gemeinsam mit deinem Partner hier, mit Daniel Ruf oder kurz Dani, unser zweiter Gast. Dani, du bist ursprünglich schon Augsburger und wohnst immer noch in Augsburg, zwischendurch einmal nicht in Augsburg.
Ja.
Du bist einige Jahre in einem Kinderheim bei Franziskanerinnen aufgewachsen und hast daher auch so einen ziemlich engen Bezug, könnte man fast sagen, zum Franziskanischen. Vielleicht kommen wir auf das später noch zu sprechen. Auch du bist Puppentheaterspieler, sonst hätten wir euch beide so nicht eingeladen. Aber eigentlich bist du auch Grafikdesigner und hast das Puppenbauen noch viel lieber als das Puppenspielen. Ich habe es vorher schon gesagt, seit 20 Jahren, also 2005, spielt ihr auch gemeinsam. Herzlich willkommen auch noch einmal von meiner Seite. Schön, dass ihr heute bei uns im Podcast seid.
Ja, ich möchte ganz am Anfang beginnen. Wir haben jetzt eben gehört, eure berufliche Karriere hat wo ganz anders gestartet, bei beiden von euch. Wie seid denn ihr zum Puppenspielen gekommen? Das ist ja auch nicht etwas, also ich habe noch nie Puppenspiele getroffen, jetzt außer euch zwei.
Wir damals auch noch nicht. Aber gut, bei uns in Deutschland, man wächst ja mit der Augsburger Puppenkiste eigentlich auf. Und dann habe ich eigentlich schon als Kind oder als Jugendlicher vor allem Marionetten gebaut. Erstmal gebaut und mein Freundeskreis musste dann bisweilen mal eine Aufführung ertragen. Genau. Und dann war es eigentlich für mich dann, dass ich wirklich an die Öffentlichkeit gegangen bin damit. Das war damals noch in Rengsburg, wo ich Gemeindereferent war. Und da war damals Missio-Eröffnung. Und da habe ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, ich mache ein Puppentheater zum Jona, also zu dieser biblischen Geschichte. Da habe ich auch schon mal Diplomarbeit dazu geschrieben als Gemeindereferent. Genau, und dann habe ich das einfach gemacht. Warum, weiß ich gar nicht. Aber ich habe mich dann da irgendwie getraut und bin das erste Mal dann live in Rengsburg auf dem Heidplatz aufgetreten. Ja, mehr oder weniger gut, aber ich habe es gemacht. Ja, und dann hat sich das eher ergeben, dass ich dann nach Augsburg gewechselt bin, zu einem Kinder- und Jugendtheater und wir da in Augsburg eben diesen Kreis von Puppenspielerinnen und Puppenspielern haben Und ja, und in Augsburg, gut, hat einfach das Puppenspiel ein bisschen einen Stellenwert. Und so ist es, hat sich so peu à peu ergeben, dass man immer mehr Auftritte bekommen hat und gemacht hat.
Ja, ja, unterschiedliche Stücke entwickelt hat. Dann haben wir jedes zweite Jahr haben wir hier in Augsburg unser Klaps, Puppentheater-Festival. Das sind immer zwei Wochenenden und da ist es eigentlich auch schon Tradition, dass wir da mit aufgetreten sind, mit unseren jeweils neuen Stücken. Ja, genau. Also bei mir war es ja eher so, dass ich bin Grafikdesigner von Beruf und habe mich auch immer schon als Kind für Puppentheater interessiert. Also natürlich als Augsburger geht man dann in die Augsburger Puppenkiste und schaut, die anderen kennen es ja dann immer nur vom Fernsehen und wir waren immer schon da, live im Theater und es war immer ganz toll, wenn man dann daheim gekommen ist und dann das dann, was man gesehen hat, mit seinen Kasperlpuppen nachgespielt hat und so, das war in der Kindheit und irgendwann war es dann auch gar nicht mehr wichtig, das Puppenspiel, so Pubertät und später dann während dem Studium, da hat mich das ganz wenig interessiert. Ich glaube, ich habe dann erst wieder angefangen damit, als mein Patensohn so 3 oder 4 war und dann hat man dann wieder Kasperl gespielt und dann war es dann so, dass wir uns ja kennengelernt haben 2005 und durch diesen Kreis der Puppenspieler, dann gab es dann mal ein Unima-Treffen. Unima ist die Weltorganisation der Puppenspieler. Und da war mal ein Treffen der Unima Deutschland in Augsburg und da war eine ältere Puppenspielerin da, die eben ihr Puppentheater aufgegeben hat oder aufgeben wollte und gesagt hat, sie kann nicht mehr spielen, sie ist krank und sie hat aber ganz viele Stücke da und ob jemand daran interessiert wäre. Und ich habe dann gesagt, naja gut, zumindest möchte ich erstmal die Figuren sehen. Weil mir ist es ganz wichtig, dass mir die Figuren eben gefallen, die mit denen ich spiele. Und die Marion Abel hat mich dann eingeladen zu sich und dann war ich da und dann schwuppdiwupp habe ich 2 von ihren Stücken dann gehabt und habe mich da eben überreden lassen. Und sie hat mich dann auch an etlichen Wochenenden getriezt und hat mit mir diese Stücke einstudiert. Und also das war auch schon so, dass mir das eigentlich ganz gut gefallen hat. Ich wollte dann nur einige Sachen dann eben noch ändern. Und da hat sie dann da war sie sehr streng. Und ich habe das wirklich sklavisch erstmal so gespielt, wie sie das wollte und wie sie da die Regie geführt hat. Und habe dieses Stück, das war der Pauli Pfannkuchen, also das ist so eine moderne Version des Märchens vom dicken, fetten Pfannkuchen. Das habe ich dann in unserem Puppenspielerkreis dann auch vorgestellt erstmal. Und dann kam es dazu, dass ich es am Festival gespielt habe und dann in Kindergärten und immer mehr. Und dann kam das andere Stück irgendwann auch noch dazu, das Piratenstück. Und ja, so hat sich das entwickelt und dann wurde es immer mehr und dann haben wir dann Stücke zu zweit entwickelt, ne? Unser Schneewittchen und ja, und so war ich dann eben als Grafiker plötzlich dann auch Puppenspieler.
Aber ihr spielt ja diese Stücke, eure Stücke oder auch Fremde, weiß ich jetzt nicht genau, immer wieder, also das wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Wird das nicht irgendwann einmal langweilig, wenn man dann ganz oft dasselbe Stück spielt?
Eigentlich nicht. Es ist ja immer wieder eine neue Situation. Es ist ein anderes Publikum, die Kinder reagieren anders, man muss anders selber dann drauf reagieren. Und dadurch, dass man ja mehrere Stücke im Repertoire hat, wechselt sich schon gut ab.
Also wir haben ja über 10 Stücke im Repertoire Es wird nie irgendwie ständig dasselbe Stück gebucht. Ne? Also es ist dann eher so, dass man dann sagt, jetzt müssen wir das Stück wieder einstudieren oder wieder auffrischen, weil es irgendwie schon lange nicht mehr gespielt wurde. Und das ist eigentlich was, es ist auf alle Fälle immer Abwechslung da. Ne? Also wir waren letztes Jahr, waren wir für die Diözese Augsburg im ganzen Land unterwegs, eigentlich in ganz Bayern, mit dem Stück über den heiligen Ulrich, das wir entwickelt haben. Und das waren halt 60 Kindergärten, die wir da bespielt haben. Und da ist dann schon eine gewisse Routine dann da, aber es ist auch keine, der Spaß ist trotzdem da geblieben und es ist, man ist nicht mehr so aufgeregt. Es läuft dann einfach.
Mhm. Man weiß genau, was man machen soll. Genau. Das hat dann auch was Positives. Also ja. dann flutscht es einfach. Es kann eine Gefahr sein, aber erstmal gut.
Und was ist schwieriger, jetzt so ein Stück neu entwerfen, neu schreiben oder das dann das Geschriebene in die Umsetzung zu bringen? Oder ist das ein Hand in Hand? Geht das sowieso nicht so getrennt?
Das ergibt sich einfach. Also es ist vieles, klar, man macht sich vorher Gedanken über die Geschichte und über, man recherchiert erstmal so ein, zwei Monate und dann entwickeln sich schon ganz von alleine irgendwelche Bilder, die man hat im Kopf. Und so, und dann hat man oft eine Idee und dann genau so macht man es. Also irgendwann muss man darauf warten. Ich weiß nicht, woher die Idee dann kommt, aber dann hat man sie. Okay. Und dann entwickelt sich das so nach und nach und dann fängt man an zum Proben und zum Bauen und dann merkt man, okay, das funktioniert nicht, dann macht man es anders und es läuft so ineinander eigentlich.
Und wir arbeiten ja auch mit Regisseuren dann, die uns dabei helfen, das Stück in strukturiert und in gewisse Bahnen zu kriegen. Und jetzt gerade bei unserem Franziskus und beim Ulrich jetzt dann auch, den wir gemacht haben, da hat uns unsere Freundin Sarah, die ist auch Schauspielerin und Regisseurin, hat uns da sehr geholfen eigentlich. Das sind dann schon, wenn da jemand sitzt und da drauf schaut, der dann einen Blick dafür hat, weil man selber verkopft sich vielleicht auch ganz, ganz schnell. Und wenn wir zusammen irgendwie spielen müssen und dann gleichzeitig entscheiden, wie wir es machen, da kriegt man uns oft in die Wolle. Oder öfter mal. Und die Sarah hat da einen ganz klaren, guten Blick gehabt dafür. Gell?
Und vor allem der Mensch von außen, der hat einen ganz anderen Blick drauf und der hängt an so Sachen nicht. Also manchmal hängt mir einfach selber an der Puppe oder man will jetzt...
Ich habe mir jetzt eingebildet, die Szene muss so oder so sein. Und dann schaut die drauf und sagt, nee, das funktioniert so aber nicht. Und das sieht man aber als Spieler nicht.
Wobei jetzt so die Spielideen selber, das machen schon alles wir. Also das ist schon so alles unseres eigentlich. Und dann von der Regie, das ist dann mehr so der Blick von außen dann eigentlich noch. Der ist dann verfeinert.
Und ihr habt jetzt auch gesagt, dass ihr eben nicht nur die Stücke selber schreibt, sondern die Puppen wirklich auch selber baut. Das hat mich sehr überrascht. Ist das üblich in der Szene, sage ich jetzt mal, oder seid ihr da Exoten oder wie ist das?
Ich glaube, das ist eher nicht so der Fall, weil diese ganz professionellen Puppenspieler, wir kennen ganz viele, die sich dann eben an Puppenbauer wenden und die für ihre Stücke Figuren Ensembles bauen lassen. Mhm. Das ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Also wir sind dann da eher so, mal davon abgesehen, dass wir ja noch unseren anderen Beruf haben und Quereinsteiger eigentlich in der Puppenszene sind, und eigentlich auch beide immer gebaut haben, ist das was für uns eigentlich gar nicht in Frage kommt, dass wir uns irgendwelche Figuren bauen lassen, weil dann, das ist ein Stück auch von einem selber.
Ja. Und wenn ihr vom Puppenbauen redet, vielleicht könnt ihr auch kurz erzählen, wie so eine Puppe denn überhaupt aufgebaut ist. Also aus welchen Materialien wird die gemacht? Was ist da so wichtig dran? Oder was sind da so die wesentlichen Arbeitsschritte, um so eine Puppe überhaupt zu bauen?
Naja, das ist ganz unterschiedlich, wenn man ein Stück hat und man entscheidet sich für die und die Puppenart, ne? Also entweder Handpuppen oder Tischfiguren, Tischmarionetten oder Klappmaul, dann hast du natürlich auch ganz unterschiedliche
Materialien
und Bautechniken. Ne? Also jetzt gerade, wir spielen viel mit Tischfiguren. Der Franziskus ist ja, unser Franziskus-Stück ist ja auch mit Tischfiguren. Und die sind jetzt in dem Fall, sind die geschnitzt aus Lindenholz und dann aber gibt es dann halt verschiedene Techniken, wie man die baut, damit die auch stehen auf dem Tisch, wenn man sie loslässt. Oder sie sind dann so eingeplant im Stück, dass man sie mit der Hand halten muss. Andere Figuren.
Dann haben wir auch viel aus Stoff zum Teil auch. Schaumstoff haben wir auch.
Genau.
Also ganz unterschiedlich. bin immer einer, der gern mit Modelliermasse arbeitet, weil ich lieber modelliere als schnitze. Mhm. Oder ich lasse halt jetzt schnitzen.
Genau. Also ich schnitze auch eigentlich erst seit der Pandemie. Da habe ich dann das Schnitzen irgendwie angefangen. Ich habe mich lange nicht dran getraut. Und jetzt mache ich das eigentlich total gern. Und bin jetzt gerade erst wieder von einem Schnitzkurs in Tschechien zurück, weil ich tschechische Marionetten so liebe. Und war jetzt 10 Tage dort in der Nähe von Pilsen und habe einen tollen Schnitzkurs gemacht, eine Marionette geschnitzt. Aber die tschechische Form der Marionette, die hat eben so einen Metallstab hinten drin im Rücken oder manche haben sie es im Kopf. Und dann wird die nur mit 4 oder 5 Fäden dann geführt. Wogegen unsere Puppen hier auch bei der Puppenkiste, die haben ja 10 und mehr Fäden und haben aber diesen Draht eben nicht, ne? Und das ist schon was ich sehr gern mache mittlerweile. Aber wenn es schnell gehen muss, schnitze ich nicht mit Lindenholz. Das ist das Holz der Wahl, mit dem geschnitzt wird, weil das schön weich ist. Ich habe jetzt auch angefangen mit Styrodur zu schnitzen, also mit so
einem bisschen härterer Styropor.
Ja, und dann das Ganze zu kaschieren mit Pappmaché oder mit Packpapier und Kleister. Und da kann man auch sehr schöne Ergebnisse kriegen. Und das geht natürlich wesentlich schneller.
Und du hast ja gesagt, Dani, dass du schon fast eher lieber Puppen baust als spielst. Das kommt wahrscheinlich auch deinem Ursprungsberuf, dem Grafikdesigner, fast ein bisschen
näher, oder? Also Grafikdesign habe ich studiert und Illustration, und das ist schon was mir immer irgendwie gelegen hat, ne? So gestalterisch irgendwas zu machen. Und mit den Puppen kann man so sagen, dass ich das und das Puppenbauen macht mir wirklich wahnsinnig viel Spaß. Und ich sitze ganz oft in meiner kleinen Werkstatt oben im Dachboden und bis spät in die Nacht und mache das Zeug.
Erleben durften wir euch ja am Kindernachmittag letzten Mai hier bei uns im Ordensklinikum Elisabethinen. Ich fand das sehr, sehr spannend. Ich habe ja das Stück schon mal gesehen bei einem Elisabethinentreffen und haben wir euch dann eingeladen zu uns zum Kindernachmittag. Ich fand es sehr interessant, euch auch zu sehen, wie ihr das aufbaut und so. Also da ist ja eben steckt viel mehr dahinter als jetzt nur hinstehen und spielen, sondern der ganze Aufbau, auch das Material. Ihr habt es jetzt eh schon auch schön erzählt, dass eben die Puppen selber machen. Das ist ja auch ein unglaublicher Zeitaufwand. Ich hatte auch den Eindruck, dass ihr richtig Spaß habt beim Spielen. Da habe ich mich gefragt, wie viel inneres Kind steckt da drin, wenn man Puppenspieler ist?
Das ist doch toll. Jetzt ist man 54 und darf immer noch mit Puppen spielen, oder?
Also ich, das
ist, ja. Da steckt schon viel drin, glaube ich.
Glaube ich auch. Also ich sage ja immer, hier drin bin ich 9 Jahre alt. Und das kommt manchmal zum Vorschein und manchmal bin ich auch total albern und ein richtiger Kindskopf. Aber das hilft sehr dabei. Ja. Ich schaue zwar nicht so aus, aber.
Ihr habt gesagt, dass ihr gerne zu zweit spielt. Gibt es auch Stücke, die ihr zu noch mehr Spieler spielt?
Also jetzt so im Puppenspiel, jetzt bei mit La Favola und Luftsprung, sind wir einfach zu zweit. Da sind wir zu zweit und wir haben aber auch, jetzt dadurch, dass ich bei den Kinder- und Jugendtheater noch mit dabei bin, da sind wir dann schon auch mehrere Leute dann auch. Und das Schöne ist, es gibt immer das Weihnachtsmärchen oder jetzt haben wir Kleinen Prinzen gemacht. Da ist immer so eine Kombination aus Schauspiel und Puppenspiel und das ist schon auch besonders spannend, finde ich.
Da bin ich dann immer gefragt und darf große Puppen bauen, also so, die wirklich interagieren mit Schauspielern. Und das ist eine ganz besondere Herausforderung immer, weil die müssen leicht sein und die müssen wirklich wirkungsvoll sein. Und gerade ja im Sommer machen es ist ja oft auch ein Erwachsenenstück, das gespielt wird. Also es muss auch unterschiedliche Altersgruppen ansprechen.
Und das sind dann Puppen in Lebensgröße?
Ja, in Lebensgröße. Also
zum Teil, genau.
Zum Teil, ja.
Mhm. Wow.
Gibt es auch, dass man quasi ein Stück, was man mehrere Jahre gespielt hat, wie verabschieden muss, dass man das dann nicht mehr spielt oder dass man die Puppen, weiß nicht, weitergibt oder quasi beerdigt? Gibt es das auch, dass man sich trennt von einem Stück, was man selber entworfen und lange Zeit gespielt
hat? Also beim Puppentheater selber habe ich es noch nicht erlebt. Also die Puppen, also mein Jona, der ist jetzt schon, den habe ich im Studium gebaut. Ich sage jetzt 30 Jahre, weiß jetzt nicht. Der ist wirklich schon eine alte Puppe. Aber den spiele ich nach wie vor. Also ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, dass ich sage, ich pack den weg. Das möchte ich gar nicht. Also das, also ein Puppentheater, ja.
Bei mir ist eher so, dass ich jetzt so bei den ersten Stücken, die ich gemacht habe, sage, ja, wenn ich das jetzt nimmer spielen muss, bin ich auch nicht so traurig. Das habe ich lange genug gespielt jetzt, ne? Und da, ja, besonders weil auch die ersten Stücke ja eigentlich auch nicht wirklich meine Figuren waren, ne? Also das sind ja die von der Marion Abel gewesen und das ist schon nochmal was anderes. Und ich habe sie wirklich lang gespielt, die Stücke. Dann bin ich jetzt auch gerade am Überlegen, was sie machen will, oder? Aber wir haben es nach wie vor im Programm drin und es wird immer gern genommen und gerade Kindergärten nehmen die Stücke gern mit dem Piraten oder dem Pfannkuchen, also spielt man es halt. Ne? Obwohl man dann manchmal die Augen verdreht, auch schon wieder.
Jetzt möchte ich noch mal den Sprung wagen zurück zu den Elisabethinen beziehungsweise zu dem Kindernachmittag, den ihr mitgestaltet habt mit euren Puppen. Da gab es ja ein Stück über den heiligen Franziskus. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr über den Franziskus was macht und was spielt ihr in diesem Stück?
Es ist im Prinzip die Lebensgeschichte vom heiligen Franziskus. Mhm. Genau. Und dazu sind wir gekommen. Wir wohnen ja in Augsburg und vor über 800 Jahren sind die ersten Franziskaner hier in Augsburg angekommen und haben sich niedergelassen.
Die ersten in Deutschland.
Die ersten in Deutschland, genau. Und da hat man Jubiläum, also die Kirche ist von vielleicht 200 Meter von uns weg und die haben uns angefragt, ob wir das nicht ein Stück machen wollen dazu. Und ja, und irgendwie die Geschichte von Franziskus hat einen ja schon immer irgendwie begleitet. Also dadurch, dass ich Religionspädagogik gemacht habe, eigentlich schon ein paar Mal dann dadurch auch in Assisi war. Und
ich war ja also als Kind bei Franziskanerinnen, kannte die Geschichte von damals, von daher auch schon. Und mir hat die eigentlich immer, mir hat das immer gefallen. Und dann gibt es ja auch dann diesen wunderbaren Film, den ich schon als Kind gesehen habe, Bruder Sonne, Schwester Mond, von Franco Zeffirelli und den liebe ich und da ist die Musik von Donovan, die so toll war und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir, ja, und das war während der Corona-Zeit eigentlich und dann hatten wir dann auch
ganz,
da hatten wir auch Zeit und ganz viel Muse und das war aber dann auch so eine Sache, das ist über ein Jahr dann entstanden, die Figuren und das Konzept. Und dann haben wir noch eine Freundin in Regensburg, die komponiert und die hat uns eben auch die Musik, die Lieder für das Stück dann geschrieben. Und
das war die Petra Wagenhofer. Das war irgendwie das Glück. Die hat das mit, die hat in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet und hat mit den Kindern damals das Musical zum heiligen Franz von Assisi gemacht. Und sie hat gesagt, ja, sie hat Lieder da in der Schublade, die können wir nehmen.
Die hat sie nur einmal aufgeführt.
Die hat so gut passt. Die hat es bloß einmal aufgeführt und die war dann einfach froh, dass wir das weiterleben lassen, quasi in unserem Stück.
Und dann haben wir dann die schönsten Lieder haben wir uns dann rausgesucht, die wir eben für unser Stück geeignet gefunden haben und dann wurde das Ganze eben musikalisch. Ich wollte es eben von Anfang an musikalisch haben und die Idee, dass wir das Ganze dann mit Bruder Maus und Schwester Lerche nennen, kam dann eigentlich so, dass wir Erzähler wollten, die ganze Geschichte erzählen. Und
das ist ja eigentlich immer gefährlich. Als Religionspädagogik hat man immer vom pastoralen Schwebeton erzählt. Also man kommt ja da leicht in was so Pathetisches rein, wenn man das als Mensch macht. Und dann ist uns die Idee gekommen, ja, lasst uns doch einfach irgendwie so Tiere nehmen, die es erzählen können. Die dürfen pathetisch sein, die dürfen lustig sein, die dürfen alles. wir als Menschen, ist, wie gesagt, man rutscht dann leicht in sowas Pathetisches rein. Und die dürfen das dann einfach. Und dann, ja.
Genau. Und die Geschichte, dass das Tiere sind, hat ja auch eigentlich, das passt das ja passt ganz wunderbar, ja, ja, ganz wunderbar für den Franziskus. Und ja, und dann hatten wir natürlich auch noch den Bezug, dass wir schon ein paar Mal in Assisi eben waren, ne, mhm, und auch eine Freundin haben, die dort lebt. Und dann sind wir da hingefahren und haben dann das auch noch zu unserer Recherche dann irgendwie gemacht, ne? Mhm.
Oder war das? Das war
dann aber dann nach der Corona-Zeit.
Das war ja, es war so mittendrin, das war dann so im Sommer. Und das war eh irgendwie ganz schön, weil wir diese in der Zeit auch so Koffer geschenkt bekommen haben. Wir haben so einen wahnsinnigen Koffer gekriegt. Und irgendwie, dann standen plötzlich nochmal zwei Koffer vor unserer Tür. Keine Ahnung woher. Wir hatten lauter Koffer. Und der eine Koffer war so sensationell, wo wir gesagt haben, da muss man was machen. Und dann haben wir irgendwie dann die Idee gesponnen, ja, wir machen was aus Koffern. Und dann mussten wir das halt irgendwie ein Stück mit reinbringen. Warum nimmt man diese Koffer? Und dann war die Idee, ja gut, dann sind wir halt Reisende gewesen, die eine Italien-Tour gemacht haben. Und die haben, und die zwei, die auch in Assisi waren, weil sie bei ihrer Freundin Paula einen Cappuccino getrunken haben, haben dann zwei blinde Passagiere mitgebracht. Und das ist eben Maus und Lerke. Die haben sich da eingeschlichen, weil sie diese Reise nach Augsburg mal machen wollten. Und so schließt sich der Kreis. Ja, okay. Dann haben wir unsere Koffer mit dem Stück gehabt. Wir hatten die Tiere als Erzähler. Und überhaupt, genau.
Und das passt ja voll gut zum Franziskanischen, eigentlich dieses Unterwegssein, oder? Das passt sehr gut, wirklich. Und singen müsst ihr auch noch können, das ist Wahnsinn. Also nicht nur Puppen spielen und schnitzen und designen und machen, sondern singen auch noch. Wahnsinn.
Das ist das Schöne am Puppenspiel, man kann eigentlich alles miteinander verbinden, was man kann. Ne? Also ich habe in meinen Jugendjahren habe ich Theater gespielt und habe Musical gemacht, habe Gesangsunterricht gehabt und Schauspielunterricht und dann als Grafiker illustrieren gelernt und dann in Workshops und in Fortbildungen dann mir diese ganze Puppentechnik angeeignet. Genau. Also.
Und was das Schöne ist, ich bin jetzt kein grandioser Sänger, aber wenn du da eine Puppe hast, dann bin's ja nicht ich, der singt. Das ist ja auch das Gute. Und dann darf die Puppe, die Maus oder sonst irgendwie, die darf ja dann auch falsch singen. Also, es gibt schon immer so Schlupflöcher. Das
ist ein bisschen der Trick hinter der Sache, oder?
Ja, genau.
Also, du singst nicht so gut, sagst du, oder, aber du singst gerne, oder?
Der singt sehr gut.
Und ein Stück habt ihr uns beim Vorgespräch erzählt, ist auch von einem, also nebst dem Heiligen Franziskus, auch von einem Heiligen, den Heiligen Ulrich.
Ja. Das war dann eben so, dass als wir dann Premiere hatten mit dem Franziskusstück, haben uns diverse Leute von der Diözese Augsburg gesehen. Mhm. Und waren sehr begeistert oder angetan von dem Stück und haben gemeint, ja, das muss auf alle Fälle auch in die Schulen oder in die Kindergärten gebracht werden. Und dann kam diese Dame da, kam dann gleich nach dem ersten oder zweiten Mal kam die da und sagte, also wir haben nächstes Jahr dann das Ulrichsfest, Jubiläumsjahr, und ob wir nicht ganz offiziell für die Diözese ein Stück entwickeln würden, weil das Stück über den Franziskus war ja nur so ein für die Kirche, die Barfüßerkirche, für die Barfüßergemeinde. Also es war ja nur für die spezielle Gemeinde ein Stück.
Aber wir spielen es schon nach wie vor auch.
Ja, ja. Und dann haben wir gesagt, naja, also wir wollen natürlich jetzt auch nicht ständig auf Heiligen festgelegt werden. Und haben uns dann erst überlegt, gibt es denn da auch eine ordentliche Geschichte, die man erzählen kann? Und gerade bei diesem Ulrich, das ist ja ein Stadtheiliger hier in Augsburg, der ist auch nicht so sehr bekannt außerhalb von Augsburg. Ne? Da gibt es gar nicht so sehr viel zu erzählen. Das Bekannteste ist halt, dass der in den Krieg gezogen ist, gegen die Ungarn und die Stadt Augsburg quasi befreit haben soll. Und da gibt's auch unterschiedliche Meinungen mittlerweile.
Das war aber auch, das war aber dann auch, gut, war erstmal, hui, ja. Jetzt haben, weil es so eine kleine, bisschen eine sperrige Geschichte ist von dem Heiligen Ulrich. Aber dann war es auch das Schöne, weil die haben ja da so ein Jahresmotto gehabt und das hieß mit den Herzen hören. Und das war für uns dann schon mal Inspiration eigentlich. Man könnte ja dieses Stück so anlegen und dann haben wir uns so Geschichten rausgeholt, wo es ums Hören ging. Und dann plötzlich ist die Geschichte geflutscht. Plötzlich hat man so einen Faden, den wir durch das Stück führen konnten und haben uns dann auch so Geschichten rausgeholt. Und plötzlich haben wir so diese Geschichte zu unserer eigenen gemacht und haben, glaube ich, eine Form gefunden, wo die war gut. Ja.
Die Schwester Theresia Wittemann, die ist ja hier in Augsburg eine Koryphäe, was auch den Ulrich angeht. Und die hat uns dann eben auch Tipps gegeben, was es für Geschichten geben könnte, die man erzählen kann. Weil wir wollen natürlich im Kindergarten nicht nur da Kriegsgeschichten erzählen. Und wir haben uns die schönsten Sachen, die wenigen Sachen, die erzählenswert waren, rausgenommen und haben die dann
erzählt.
Und es war,
also die Kinder auch ansprechen.
Ja, und es war nicht einfach da. Und ich hatte anfangs wirklich Bedenken, ob wir aus diesen Puzzleteilen, die irgendwie alle nicht besonders meines Erachtens erzählenswert waren, was Ansprechendes zu machen. Und das ist uns aber letztendlich doch gelungen. Und wenn man dann die Reaktionen vom Publikum, von den Erzieherinnen im Kindergarten und von den Kindern dann hört, dann haben wir bestimmt was richtig gemacht. Da, ne?
Ja, Michi, du hast jetzt vorher gesagt, ihr habt für dieses Stück natürlich eine Inspirationsquelle gebraucht, nämlich dieses Motto der Diözese für das Jubiläumsjahr. Das führt mich zu unserer Abschlussfrage in dieser heutigen Podcast-Folge, nämlich was inspiriert euch beide denn in eurem Leben? Vielleicht fürs Puppenspielen, vielleicht aber auch für ganz was anderes.
Also jetzt, wenn man sagt, aufs Puppenspiel bezogen, sind es für mich schon oft diese Kollegen einfach auch. Also einfach Stücke, die man selber sieht oder ja, und wo man sagt, geil, das würde ich auch gern machen. Also es ist so, ja, wo man einfach sagt, ja, das ist eine Art, die ist schön, das ist, kann inspirierend sein. Und man macht es dann zu einer eigenen Geschichte. Das kann bloß so ein Moment sein, wo man sagt, oh ja, den würde ich gern auch machen. Oder den das könnte eine Inspiration sein, glaube ich. Ja, also nicht abkupfern, sondern beschreibt man das jetzt? Das ist irgendwie eine Puppenart. Oh ja, die würde ich gern ausprobieren wollen. Oder ja.
Die Geschichte hat mir schon immer gut gefallen, das würde ich doch auch mal machen.
Ja, oder das so Geschichten, ja genau, Geschichten, die man sieht, die man, ja, oder wie beim Franziskus waren es einfach die Koffer, die einen da inspiriert haben. Das waren die Koffer. Und man kann es gar nicht so festmachen.
Also ich lasse mich schon inspirieren sehr von Geschichten oder von schöne alte Filme oder wunderbare Musik. Ich bin großer Musikliebhaber. Ich mag Musiktheater wahnsinnig gern und das inspiriert mich auch. Also
viele verschiedene Sachen.
Viele verschiedene Sachen.
Sehr schön. Ja, herzlichen Dank für euer Erzählen über das Puppenspielen und danke, dass ihr euch heute Zeit genommen habt für unseren Podcast.
Ja, danke schön. Dankeschön. Auch. War spannend.
Sehr schön, sehr schön. Wir hoffen, dass es auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr spannend war. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.